Nicht klug, nicht klug, nicht klug.
Ja, wieder mal, zum zweiten Mal nicht
klug. Willkommen beim Bierdacher Podcast Nr.
28. Wow.
Ja, wir stehen am Christkindlmarkt, noch ohne Glühwein. Das war jetzt ein großer logistischer Fehler. Wir hätten uns vielleicht vorher den Glühwein holen sollen, bevor wir anfangen.
Naja. Genau.
Okay.
Aber das können wir ja noch nachschieben. Wir sind der Martin, der Horst und der Gregor.
Ganz genau, ja. Also der Gregor, der jetzt geredet hat, ist nicht schizophren. Wir sind auch da.
Ja, ja, klar.
Wir sind viele.
Ja, Gott sei Dank. Ich verstelle auch nicht meine Stimme. So gut kenne ich gar nicht.
Ja.
Starten wir los. Also zuerst einmal, bevor wir losstarten, das kommt. Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis.
Okay, Horst outet sich als Wappler des Monats. Wappler der Woche, schön.
Des Monats ist aber auch nicht schlecht.
Wappler des Monats ist Moana, weil sie das Speichertauschen abgeschalten haben.
Genau, sagt der Martin.
Danach,
ganz am Schluss gibt es von Motz und mir Zwergengespräche, ja, die aber seltsamerweise in Richtung UFO 2000 Du redest über Serien, die du geschaut hast.
Ja, richtig.
Und vor dem Ganzen noch Songbird und Spotify und Musikstreaming.
Ja.
Und Soundcloud, kurz erwähnt zumindest.
Abgesehen davon gibt es jetzt sofort nach dem Inhaltsverzeichnis einen Kalender. Wir lesen den Bierdacher Podcast-Kalender vor mit empfehlenswerten Veranstaltungen für Wien.
Ja, stimmt. Das
und dann sind noch so einige verstreute kleine Meldungen.
Ja, ja. Schmerzen unter Android, blablabla, Kladderadatsch.
Ganz genau. Viel Spaß. Hausmeisterthemen und so weiter.
So, da, jetzt war die Pause aber lang genug.
Tja, und gleich ein neues Feature, brandneu. Ich lese den Bierdacher Podcast-Kalender vor, nämlich Termine. Gasthermannprüfung, nein, das ist von mir alleine. 19. November, wo sind wir denn da? Es gibt am Donnerstag, 1. Dezember bis inklusive Sonntag, 4. Dezember, gibt es die Robo Exotica,
yes,
im Ragnarhof Jena, 16. Bezirk, Grundsteingasse 12. Was ich mich erinnern kann, ist der Eintritt frei oder auf jeden Fall lächerlich gering für das, was man kriegt. War jemand von euch Robo Exotica?
Ja, ja, schon 3-4 Mal.
Schon 3-4 Mal. Okay, ich einmal, dann erzählen wir es. Warst du schon, Martin?
Nein,
ich war nicht. Dann erzählen wir jetzt dir, dem Hörer, der schon da ist, was die Robo Exotica ist. Gregor, was ist die Robo Exotica?
Robo Exotica, na, das ist die erste Ausstellung zum Thema Robotertechnik und Cocktailmixen.
Genau, Robotertechnik und Cocktailmixen.
Das ist, glaube ich, von Monochrom, glaube ich, veranstaltet. Ja, und ist immer ein großes Potpourri. Also die ersten Mal, wie ich dort war, war das immer im Museumsquartier. Und auszeichnend tut diese Ausstellung, es gibt wenig funktionierende Roboter und wenig Alkohol, skurrilerweise. Ja, klingt komisch, ist aber so.
Also da
ist
da kann ich so dir widersprechen. Ich war letztes Jahr dort, da war es nicht im Museumsquartier, sondern ich glaube eh schon damals.
In der Sackfabrik.
Ja, es war so eine seltsame Location und es war extrem cool, extrem nerdig, es würden Wurstel gegrillt.
Moment, ich hab nicht gesagt, dass es nicht cool war. Ich habe nur gesagt, es war wenig Alkohol und wenig funktionierende Roboter.
Okay, es hat funktionierende Roboter gegeben, also damit man den Humor versteht, es hat einen Cocktail-Roboter gegeben. Das war so eine Schaufensterpuppe mit einem Cock, aus dem man sich die Cocktails rausgetan hat. Also so circa in die Richtung. Und das andere waren so coole Maschinen, die haben ausgeschaut wie so ein Sägewerk, haben so gerattert und mit Metallketten drinnen und ratatatat und hatte halt da so einen Cocktail zusammengemischt und extrem cool. Also jeder, der Cocktails mag und Technik mag, sollte dort unbedingt hingehen.
Alles rundherum. Also der vorderste Roboter, den ich gesehen habe, war jeder funktionierende. Der hat mal eine Fachschaft zusammengebaut und das war ein ungebauter Industrieroboter,
ja,
der dann wirklich auch die Drinks gemacht hat. Bei mir waren alle Ingredienzien aus, außer, glaube ich, Rum und Orangensaft oder so irgendwas. Es war dann nicht mehr wirklich genießbar, das Zeug. Aber mein Lieblingsautomat war der Anstoßautomat. Da gab es einen Bildschirm mit da vorne einem Sektglas und da konnte man mit Al Pacino anstoßen, rausgeschnitten aus dem Film Der Pate, irgendein Teil oder so. Wenn man angestoßen hat, hat der Al Pacino auch das Glas gehoben.
Genial.
Das war ziemlich gut. Da kann man immer hinschauen.
Ich kann mich noch erinnern, ich erinnere mich jetzt nur an die Extremroboter. Ich kann mich erinnern an so ein Klo-Muschel Cocktail-Mischgerät. Also man hat praktisch mit einer Schöpfkelle aus der Klomuschel. Aus der Klomuschel, ja. Das hat irgendein Installationskolleg oder so, hat das angebaut. Ja. Und man hat dann eine Spülung betätigt, dann wurden so diverse Cocktails vom Spülkasten in die Klomuschel reingetan. Und da hat man dann mit so einem urgrauslichen Kloschöpfer das rausgeheft, den Hebel. Und die Leute haben natürlich urgaudig gehabt, ah, das traust dich nie trinken und so. Ja, und war natürlich alles drinnen trinkbar und so. Ja, und das andere kann ich mich auch erinnern, das war eine Frau, die hat ein Kleid angehabt, das war total so Cyberpunk-mäßig ausgeschaut. Mhm. Also hinten ein pulsierendes Herz.
Okay.
Und aus dem gingen so Plastikschläuche, so Infusionsschläuche los über ihren ganzen Körper. Und dann hat sie praktisch am Körper, also an dem Kleid verteilt, dann so Zapfhähne gehabt. Und das hat so praktisch ausgeschaut, als tut man sich jetzt von einem Cyberpunk-Vampir da so das Blut direkt abzapfen. Extrem, extrem gut ausschaut. Also einfach so total steile Sachen sieht man da.
Ja, voll.
Und ja, wir werden am Samstag dort sein.
Ja, Samstag.
Und freuen uns natürlich, wenn wir viele Leute dort sehen.
Immer Highlight.
Okay. Was gibt es noch zum Berichten? Es gibt Martin Balluch, den Mann, den man vom Tierschützerprozess kennt, ist im MetaLab auch am Freitag, dem 2. Dezember. MetaLab, Rathausstraße 6, ab 20 Uhr und er hält einen Vortrag. Ich nehme an, zum Thema Staat.
Ich glaube, er stellt sein Buch vor, oder? Er
stellt sein Buch vor.
Hat er ein Buch geschrieben, okay.
Also man ja, er hat schon mehrere geschrieben. Aber jetzt hat er eins so. Was ist das Thema? Steht es drauf?
Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wir haben nur aufgeschrieben Martin Balluch. Aber man kann es auf der MetaLab-Homepage nachlesen und ich glaube, Martin Balluch spricht für sich selbst.
Ja. Ich glaube, Tierschützer, Staatsfan oder so.
Ja, Staatsfan Nummer 1. Ja. Also, man sollte auf jeden Fall hingehen.
Ja, okay. Da kann man noch den Film erwähnen, vielleicht der Prozess. Da glaube ich, ist letzte Woche angelaufen und sollte man sich anschauen. Oder?
Ja, werden wir Preise, sicher.
Zumindest Anpreis abgeräumt bei der.
Ja,
im besten Dokumentarfilm oder so. Cool. Bei was für ein Festival? Keine Ahnung, Preis jedenfalls.
Ja. Und wir werden ihn uns sicher
nicht preisverdächtig, sondern preisgewonnen.
Wir werden uns sicher anschauen und darüber berichten in einer der nächsten Bierdorferfolgen.
Ja, ich habe schon vor dem
Anzug. Ja, bei der Biennale hat er doch nicht einen Preis für die.
Biennale ist ein heißer Tipp. Ja. Um die Zeit herum habe ich es immer eins gehört.
Okay,
aber
dann habe ich meinem Hobby gefrönt und seltsame Plakate in U-Bahn-Stationen fotografiert. Eins davon war Retro-Börse für klassische Computerspiele im Freihaus der TU Wien am Samstag, dem 3. Dezember. Wiedner Hauptstraße 8, ich nehme an den ganzen Tag, 10 bis 16 Uhr. Ich hoffe, ich habe das richtig aufgeschrieben und nicht von einem falschen Monat oder falschen Jahr.
Klingt interessant, ja.
Ferner gibt es am Samstag, dem 3. Dezember, einen International Open Data Hackathon im Raum D, Museumsquartier, 11 bis 17 Uhr. Und noch Vorschau, ebenfalls im MetaLab Rathausstraße 6 gibt es am Freitag, dem 9. Dezember, also das ist nächste Woche, ein super Game Dev Weekend, wo sich der Thomas Berl schon angekündigt hat. Also jeder, der sich für das Thema Spieleprogrammieren interessiert und dann mal selber sich die Hände nass machen will, einfach hingehen. Werden auch Grafiker und Musiker wie üblich gesucht und sicher lustig.
Dieses kleine TU-Event klingt eigentlich ganz gemütlich.
Also die Comic-Börse oder schon, das da könnte ich Computerspielbörse?
Da könnte ich ja selber.
Retro-Börse am Samstag, könnte man eigentlich auch hinschauen bei dir. Ne?
Ja, könnte ich selber einen Standort aufmachen. Ich habe noch ein paar alte C64er-Spiele sogar noch mit Original-Verpackung teilweise.
Das ist gut, ja.
Das ist nämlich... und noch ein paar Kassettenhüllen.
Also womit wir wieder Wochenprogramm für den interessierten Nerd von Wien geliefert hätten.
Terminvorlesung.
Gut. Und dann würde ich sagen, da ich so inhaltsleer bin heute, beginne ich mit dem Wappler der Woche.
Ah ja, du hast
Ich habe einen Vorschlag für den Wappler der Woche, nämlich den Horst Jens, also mich selber. Ich habe es, bitte hören, zusammengebracht, alle meine 14 Bitcoins, mein gesamtes Bitcoin-Vermögen zu vernichten. Ich habe also den Wert der Bitcoins gesteigert, indem ich der Welt Geldmenge entzogen habe. Und zwar habe ich ein Backup gemacht von meiner riesigen 170 GB Festplatte, um endlich einmal meine Home-Partition neu zu formatieren. Da war schon so viel Müll drauf und ja, und das hat jetzt bis jetzt immer so klaglos funktioniert, die neue Ubuntu-Version aufspielen und die Home-Partition in Ruhe lassen. Das heißt, ich habe immer dieselben falschen Einstellungen von der letzten Ubuntu-Version auch auf der neuen gehabt. Dann habe ich mir auch den Soundtreiber total zerschossen, nur damit ein Computerspiel geht. Das war mir dann doch zu viel Collateral Damage. Weil
ich kann mich erinnern, da hast du den, wie heißt der, Pulse Audio?
Genau, den habe ich abgeschossen, dass ich endlich E2QW gescheit spielen kann. Das hat dann funktioniert, aber ich habe nicht mehr skypen können, nicht mehr Videos aufnehmen, nicht mehr Podcast aufnehmen, überhaupt nichts mehr aufnehmen.
Also, Entweder-oder-Entscheidung.
Und jetzt auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, souverän wie ich bin, ich spiele das alles auf eine externe Festplatte. Die wichtigen Dateien habe ich sowieso auf Ubuntu One noch einmal gespiegelt, in der Cloud, wie man das heutzutage hat.
Ubuntu One, das ist echt in Verwendung, ja.
Cool. Ja, das hat eigentlich bis jetzt immer funktioniert. Mhm. Und unter anderem auch meine Bitcoins, meine Passwörter, meine Firmenrechnungen, meine Steuererklärung von 3 Jahren. dann alles halt drauf, macht das Update, das dauert, glaube ich, 4 Stunden, bis das alles auf dieser USB-externen Platte ist.
Ja.
Und da ist mir schon aufgefallen, ab und zu hat er sowas Komisches gesagt, dass er irgendwas da nicht kopieren kann. Da habe ich immer gesagt, ja, überspringen, geht schon. Ja. Und also von 170 GB sind circa immer noch 150 auf dieser USB-Platte angekommen, nachdem ich dann irgendwann um Mitternacht einmal geschaut habe, ob er fertig ist. Dann war es so, ja, okay, fertig. Am nächsten Früh, ja, super, neu formatiert alles, Ubuntu frisch drauf, alles super, ich habe ein frisches System. Na, jetzt spiele ich das zurück. Dann ist mir schon aufgefallen, beim Rückspielen hat er auch wieder ein paar Mal gesagt, ja, da kann er was nicht lesen. Und ich, ja, dann lösch es halt, ja, du hast weiter. Ja. Und von den 150 GB sind immerhin noch 85 GB dann auch wirklich wieder angekommen. Und alle meine Filme waren da, alle meine unnötigen Spielstände von Spielen, die ich nicht mehr habe, waren
herrlich.
Da. Alle Dateien waren da, nur meine Bitcoins waren futsch, mein Config-Verzeichnis, wo alle Passwörter drinnen stehen und so.
Ja, Schmerzen.
Alles weg. Und meine, nicht nur meine Bitcoins, sondern auch meine Steuererklärungen, wirklich wichtigen Files, meine, die ich geschrieben habe, Geschäftsbriefe, alles futsch, ja. Urpeinlich.
Autsch.
Und den Rest der Zeit habe ich damit verbracht, meine Passwörter wieder zu regenerieren. Also seitdem bin ich jetzt voll für die Cloud und gegen Datenschutz, weil der größte Gefahr für meine Daten bin ich anscheinend selber.
Ja, das ist nicht so. Gerade bei Ding wird einem das bewusst, bei Bitcoins, wenn man mal selber auf seine Kohle aufpassen muss.
Ja, dann wird einem also ich bin jetzt voll für Banken. Also
oh je. Keine guten Dinge. Ich glaube, ich muss eine gute Backup lösen.
Genau,
du solltest die Dinge, kannst das ausprobieren, wie heißt denn das? Nicht Déjà-vu, na irgendwie ähnlich. Ubuntu hat jetzt so eine Default-Backup-Lösung reingebaut.
Ja, aber ich hasse normal Backup-Programme.
Generell,
ja, weil immer, wenn ich dann wirklich ein Backup zurückspielen will, habe ich dieses Backup-Programm nicht mehr, dass das Format lesen
aber
könnte.
Aber du weißt mit offenen Standards und so und mit Ding und so.
Aber nach dieser Erfahrung habe ich mir gedacht, ich tue jetzt alles in die Cloud. Wurscht, ich mache 2 Clouds, Google, obwohl sollen sie alle meine Geschäftsbriefe lesen, meine Steuererklärung, mir alles wurscht. Hauptsache meine Daten sind noch da. Und falls ich jemals wieder Bitcoins bekomme, kommen die auch in die Cloud.
Alles in die Cloud, wurscht, du bist so unklar.
Also vielleicht die Gefahr, dass jemand die Cloud einbricht, ist wesentlich geringer, als dass ich mal wieder selber die Festplatte zusammenschiebe.
Vielleicht solltest du dir dann ein Chromebook besorgen. Das ist ja das ideale Device für die Cloud. Und das ist eigentlich nur ein Webbrowser.
Ich bin selbstbestimmter Nutzer und du schon mich selber abonnieren mit Linux und so.
Also, lass nicht reinfuschen von Google.
Nein.
Okay.
Ich möchte für meine Katastrophen und Fails selbst verantwortlich sein. Ja, das war es eigentlich von meinen Beiträgen.
Von deinem
ich warte jetzt auf den Mods, damit ich wieder Zwergengespräche mit ihm führen kann.
Oder das wird
den allerletzten Hörer verkreuen.
Okay, also bevor die Interviews aus dem Stollen, aus dem Zwergenstollen kommen.
Genau.
Ich mache jetzt noch kurz Hausmeister-Thema.
Ein bisschen was muss ich noch sagen, aber du mal Hausmeister-Thema.
Ja, Hausmeister-Thema. Ich schiebe es nur kurz dazwischen, es ist so ein bisschen ein Zwischenmischbad aus Hausmeister-Themen und Technik und Gossip und blablabla. Wir waren ja letzte Woche, das haben wir ja schon mal kurz angerissen, beim Podcast-Stammtisch und da haben wir sie alle getroffen, nämlich Podcast-Stammtisch, war das vorletzte Woche schon?
Vorletzte
Woche, ja.
Das stimmt.
Letzte Woche haben wir schon drüber geredet, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Und da haben wir all die bekannten Gesichter, die wir schon gekannt haben, getroffen, nämlich den Peppi von den Cocoa Heads, den Gerrit und den Felix von Fuba.
Halbe Broken Rules war
genau, in Österreich. Ja, stimmt, zufälligerweise. Felix und Gerrit mit dem Fuba Podcast, den werde ich in einer späteren Folge besprechen. Die machen sehr interessantes Zeug. Ich habe es angefangen zu hören, möchte aber diesmal einen anderen österreichischen Podcast besprechen, aber die kommen auf jeden Fall noch dran. Dann natürlich den Thomas von Talking Anthropology.
Genau, richtig.
Und
der
vergesse
hat das
ich noch.
Organisiert, muss
genau,
man
richtig. Und den Daniel Messner von Stimmen der Kulturgeschichte, Kulturwissenschaften. Und den habe ich aber nur noch am Rande mitbekommen. Ja, und da haben wir Meta-Talk-mäßig über Technik gesprochen, natürlich auch. Und der Peppi von den Cocoa Heads hat empfohlen, die Software Levelator macht alles besser. Da fällt
genau, hat er voll gerantet gegen Leute, die nicht Levelator verwenden.
Ja, und sie hat auch ein bisschen gerantet gegen Audacity. Da muss ich Audacity später noch ein bisschen in Schutz nehmen. Und diesen Levelator ist ja der falsche Traum eines jeden Podcasters, weil das ist nur ein Fenster und dann wirfst du das Pfeil rein und alles war alles gut. Ist also ein Kompressor und Normalisierer und alles zusammen und noch besser.
Das Skript, das auch noch den Inhalt dazu
hat. Ja, genau. Wobei ich bei uns wäre es ja interessant, weil wir haben ja in der Stiegl-Ambulanz relativ große Hintergrundgeräusche, ja, die ja auch aus Stimmen bestehen. Ob das nicht kontraproduktiv wäre. Und deswegen wollte ich es, ich wollte es aber auch generell testen, diese Sache. Ist eine Free-to-Use-Lizenz, ist keine Open Source. Und wollte es installieren und sehe mit Zornesfalte, dass das nur ein Release hat für Feisty Phone, für Ubuntu vor, weiß nicht, 4-5 Jahren oder so, oder vor also drei Jahren. Schon lange her, ja. Vielleicht muss man sich mit denen in Kontakt setzen oder so. Schade. Ich war sogar bereit, irgendwie die Schmerzen auf mich zu nehmen und es trotzdem zu versuchen zu installieren. Und dann wollte das schon beiden, 2.5 statt 2.7 und ja, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das Tal der Tränen durchschreite ich jetzt mal nicht und lasse das so. Und ja.
Ich glaube, wir müssen auch jetzt technisch anmerken, wir haben unseren Gast, den Hörer Martin bei uns, der wird da noch ganz viel erzählen über Bluetooth und anderes. Und B, wir sind nicht in der Stiegl-Bierambulanz, da waren wir nicht schon drinnen. Wir sind jetzt wirklich am Christkindlmarkt. Also das, was Sie jetzt hören, sind nicht die üblichen Störgeräusche, sondern sind jetzt andere Störgeräusche. Wir kümmern uns ja um unsere Hörer.
Ja, das weihnachtliche Störgeräusche.
Genau, ja. Vor allem sind die DRM-frei, das hat einen ganz großen Vorteil. Im Lokal haben sie ja da so ein Lied gespielt, wo wir nicht wirklich...
Also wenn nicht gerade irgendeine Sängerin dürfen. Dann vorbeilatscht und ihren Hit singt.
Aber nein, das ist, glaube ich, auch wurscht, weil sie das hier
öffentlich
macht. Das ist ihre Schuld.
Wir sind safe.
Das absperren müssen.
Ja, letztes wollte ich noch erzählen, eine Gossip-Story nämlich. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört, nämlich die Mobile Max. Und da war die Winnie dabei. Und die Winnie kennt man so als Podcast-Hörer vielleicht, kann man sie kennen. Weil, wie ich angefangen habe, Podcast zu hören, gab es einen Podcast, den gibt es jetzt immer noch, sehr professionell, nämlich die Münchner, wie heißen die, Bits und so. Und die Bits und so hatten früher die Winnie dabei, das war so eine weibliche Podcasterin und die ist dann mit der Zeit verschwunden und ich mich gefragt, wo ist die hin, was macht die? Und die war bei Mobile Max, ist die wieder aufgetreten. Und was besonders witzig war, sie hat gemeint, sie war auf Wien-Besuch und hat die Cocoa-Heads besucht, nämlich den Peppi. Und da habe ich mir gedacht, klein ist die Welt.
Ja,
herrlich, die herrlich. Ja. Die macht jetzt übrigens einen neuen Podcast, der gar nicht so übel ist, weil er relativ kurz ist und prägnant und ganz gut über Serien, nennt sich Wiederholungstäter. Und sie besprechen pro Folge eine Serie. Kann man vielleicht mal reinhören, wenn man sich
dafür.
Also nur über Fernsehserien.
Okay. Ja. An der Stelle vielleicht auch einflechten: Es gibt einen sehr schönen Blog auf Deutsch, der heißt Britische Sitcoms.
Wirklich?
Ja, und ist von einem Geek, der schaut sich Tag und Nacht britische Sitcoms an und schreibt ellenlange Blog-Einträge drüber und ist wirklich gut. Also ich lese zum Teil lieber seine Blog-Einträge, als mir die Serie dann anzuschauen. Sozusagen die ganze Essenz, was ich da jetzt gut finden muss und welche Querverweise gibt und welcher Regisseur und Schauspieler genau dieses Thema von einer Sitcom aus den 50er Jahren schon aufgegriffen hat, die aber nicht so gut ist wie irgendeine andere.
Mann.
Das schreibt er alles perfekt rein.
Kann man sich einen Abend lang unterhalten über die Serie mit anderen Leuten.
Ich glaube, ich ist ein Hauptflatter-Sponsor, aber das ist wirklich, den habe ich total gern. Britische Sitcoms, also Blog.
Ja, also über britische Sitcoms werde ich ja später ihr auch erzählen und ja, es klingt interessant.
Wir sollten jetzt dringend den Martin einflechten, sonst schaut es so aus, als sind wir drittsprecherfeindlich oder so.
Aber die ist eher angeklebt.
Okay. Ja, also, nachdem...
Martin, grüß Gott.
Also jetzt mit Bluetooth anfangen. Also,
ja, fang einfach. Man muss dazu sagen, der Martin hat jetzt circa eine Stunde nonstop geredet, bevor wir noch das erste Bier getrunken haben.
Zuerst sozusagen den Wappler des Monats, das ist der Cloud Storage Dienst Voila. Da konnte man nämlich bis vor kurzem Speicher tauschen und so 100 GB gratis Cloud-Speicher sich holen. Und,
da muss man aber selber dafür den Computer laufen lassen.
Genau, da musste man den Computer laufen lassen, 24 Stunden am Tag. Und jedenfalls der Vorzug von dem Dienst ist, dass zumindest laut eigenen Angaben alles lokal verschlüsselt wird. Deswegen wäre es für Bitcoins geeignet, aber leider ist das Programm nicht Open Source, also muss man bis zu einem gewissen Grad der Firma vertrauen. Ja, und jetzt gibt es das leider nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Kaufen. So wie bei allen anderen auch.
Da kann ich mich auch voll anschließen auf solche Wappler.
Ja, und man kann allerdings mit Bitcoins Cloud Storage bezahlen. Das ist quasi da.
Also, die haben wirklich.
Ja, genau. Aber das Tauschen vom Speicher funktioniert mit einem uralten Laptop und das Bitcoins generieren funktioniert nur mit 6 topmodernen Grafikchips. Oder 12.
Besser noch.
Ja, genau.
Guten Hitzemanagement.
Genau, und gute Hitze. Man braucht keine Heizung mehr. Es ist super.
Jetzt im Winter ideal.
Im Winter ideal, im Sommer weniger.
Du hast ja erzählt, Symbian-Handys sind gut für Bluetooth.
Ja, genau. Aber zum Bluetooth-Thema wollte ich eigentlich anders rangehen. Und zwar, meine uralten, extra grindigen Bluetooth-Kopfhörer sind eingegangen. Deswegen habe ich mal normale angesteckt und habe deswegen wieder Musik gehört, statt nur Podcasts auf mein Handy. Und da habe ich entdeckt, dass es von Songbird, das ist ein Open-Source-iTunes-Klon, eine neue Version gegeben hat, vor einem Monat ungefähr.
Der greift aber auch auf iTunes dann zu.
Keine Ahnung, es gibt Stores, aber der greift auf die lokale Musikbibliothek zu.
Achso, der dient dazu, dass er deine eigene...
Genau, der ist dafür, also ich bin halt dafür verwendet, dass ich die Musik aufs Handy drauf bringe, auf möglichst elegante Art. Man kann es zwar direkt drüber kopieren, aber ich habe mir gedacht, das muss cooler gehen heutzutage.
Ja, synchronisieren ist
das. Synchronisieren, und das Spannende beim neuen Songbird ist eben, dass bis zu dieser Version war es halt so, dass wenn man automatisch Playlists synchronisieren wollte, dann hat der alle Musik, die am Handy drauf war, runtergelöscht und hat nur die Playlist synchronisiert.
Okay.
Und jetzt ist es aber so, dass man per Drag-and-Drop Musik draufschmeißen kann aufs Handy und trotzdem Playlist automatisch synchronisieren kann.
Das Beste aus zwei Welten.
Genau. Keine Ahnung, was iTunes inzwischen kann, aber wie das letzte Mal iTunes mit einem uralten iPod benutzt hat, war das halt auch noch so, dass er alles gelöscht hat, wie man gesagt hat, automatisch synchronisieren.
Mhm.
Und der Songbird, der kann natürlich alle Handys bespielen und iPods, gibt es auch ein Plugin, wird wohl funktionieren, keine Ahnung, verwenden ein iPod eigentlich. Den haben wir das letzte Mal vor ein paar Jahren bespielt mit 8 GB Musik und in dem Zustand ist er noch. Und der Nachteil vom Songbird ist halt, dass der relativ lang braucht für, vergleichsweise lang für alles, also soweit ich es verstanden habe, ist eigentlich fast alles in JavaScript programmiert und das basiert auf Mozilla. Und auch das Synchronisieren ist nicht sonderlich schnell, weil wenn man jetzt zum Beispiel 2-3 GB Speicherkarten ansteckt, wo Unmengen Musik drauf ist, dann schaut er, bevor mal irgendwas losgeht, schaut er sich mal durch, was da ist, und das macht er quasi jedes Mal, und dann arbeitet er mal 5 bis 15 Minuten, um zu schauen, was ist an Musik vorhanden, und dann fängt er halt zum Synchronisieren an. Aber er muss halt schauen, was da ist, bevor er synchronisieren kann, sonst weiß er es ja nicht.
Ja.
Man könnte es sicher irgendwie intelligenter machen, aber das ist halt derzeit so, dass es Zeit braucht, ganz genau.
Wir haben ja auch die Tanzen auf vielen Hochzeiten, das kann ja noch viel mehr, die möchten so auf Medien, also so sozialen Medienbrowser aufmachen.
Es ist auch ziemlich gut, wenn man Musik abspielt im Songbird, wird unterhalb angezeigt, das wird unterhalb im unteren Bereich Informationen zum Künstler angezeigt, und man kann sich Fotos von Flickr einblenden,
wo dann
auch von Fotos von Fans irgendwie gefunden werden, keine Ahnung, wie das funktioniert, der findet jedenfalls... Fotos, die, also richtige Amateurfotos und so weiter, ist ganz lustig ab und zu.
Es gibt auch Plugins für Lyrics.
Genau, das wollte ich auch noch sagen, das finde ich auch cool. Und vor allem kann man dann mit einem Klick sagen, such für das Album alle Lyrics und speichere es in das File als Metadaten rein. Und dann kann man sich am Handy zum Beispiel während Karaoke machen oder so. Wenn es der Player unterstützt zumindest. Und das, der sucht auch bei verschiedenen Lyrics-Diensten, sucht er sich die Lyrics raus. Also das ist schon, also der macht Sinn, das zumindest einmal anzuschauen. Weil er kann schon einiges. Und was er allerdings nicht sehr elegant macht, wenn man die Musik aufs Handy überspült, dann wird für jeden Künstler ein Ordner erzeugt. Und wenn man jetzt eine Compilation hat, wo mehrere Künstler drauf sind, wird die auf die verschiedenen Ordner aufgewurstelt. Und das ist wohl so, dass die ID3-Tags vorsehen würden, das Feld Album Artist.
Und wirklich?
Aber mein Handy ist blöderweise nicht intelligent genug, zu erlauben, dass sich dieses Album über mehrere Ordner erstrecken könnte. Das heißt, mit dem Album-Artist-Feld würde das zwar funktionieren, aber leider ist es halt so, dass es gar nicht auf die Idee kommt, nach anderen Stücken mit demselben Album-Artist zu schauen, wenn es in einem anderen Ordner drinnen liegt. Deswegen nutzt das alles nichts.
Ja, okay.
Jetzt muss ich Compilations erst mit der Hand umkopieren.
Ja, aber das mit dem Compilation ist überhaupt ein Horror, generell.
Ja, also, ja, ist es eh so. Okay. Also bei mir ist es nicht ganz so schlimm, weil das sind bei mir nur 3 Kinderlieder-CDs.
Ich versuche immer hin und wieder von Zeit zu Zeit so Library-basiertes Audio-Software, weil ich mir denke, das händisch taggen oder so ist jetzt auch eine Fleißaufgabe, die ich mir sparen möchte. Das Rhythmbox, beim Banshee bin ich mir nicht so sicher, beim Rhythmbox keine Chance. Da hast du dann 1000 Künstler, kennst die eh nicht, weil du kennst einfach nur den Compilation-Namen und magst einige Nummern, und die verteilen sich und verdrecken deine Bibliothek. Ich weiß nicht, ob das iTunes lustiger macht.
Im Songbird selbst ist es mit dem Album-Artist überhaupt kein Problem, der findet das dann schon, aber das Handy halt nicht. Keine Ahnung, vielleicht sind andere Handys intelligenter. Oder die Android-App vom Songbird wird hoffentlich auch intelligenter sein.
Na gut, dann mache ich 3 technische Meldungen. Wir begrüßen hier erstmals nicht mehr weltexklusiv, aber weltexklusiv live den Mods. Hallo Mods.
Hallo.
Und Drei kurze Meldungen, weil wir haben jetzt immer noch keinen Glühwein in der Hand, was schon langsam peinlich wird. Wir sind so unangenehm nüchtern. Machen gleich eine kleine technische Pause.
Ja.
Davor nur ganz kurze Meldungen. Ja. Was auch in der Matrix-Sendung, in der ich überhaupt war, gecovert wurde, nämlich das Windows 8 und das will ja das Secure Boot pushen. Genau. Es besteht die große Gefahr, dass Linux ausgeschlossen wird von modernen Computern durch das Secure Boot. Es gibt dazu von der Free Software Foundation eine Unterschriftenliste, eine Petitionsliste, wo man dafür eintreten soll für eine technische Lösung, die beliebig vielen Linux-Kernels und den Nutzern halt erlaubt, jedes beliebige Betriebssystem zu booten, trotz Secure Boot.
Ja.
Wird in den Shownotes verlinkt. Dann noch zwei Mini-Meldungen.
Unterschreiben. Die Tonne mit dem Brett.
Genau. Kleine Meldung, es gibt von Pygame ein Pygame Zine. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt habe.
Pygame Zine.
Pygame ist eine Bibliothek für Python, genau, in der du Spiele richtig, programmieren kannst. Und da gibt es eine Zeitschrift dafür. Ist im Netz erhältlich für zahl so viel du willst, aber mindestens $10.
Mhm.
Habe ich mir gekauft als Download. Ja, und waren halt für Pygame Freaks wie mich total schöne Artikel drinnen. War so vom Stil her so ein bisschen wie diese C64 Zeitschriften früher.
Ah,
so,
von Markt und Technik.
Ja, so ganz, also wirklich so ganz geekig und schlecht.
Habe ich noch. Bist du in einen Jahrgang? Soll ich das mal mitnehmen?
Nein, ich habe
gar kein Problem.
Gut, und das Dritte ist eine eingepackt. Kleine Meldung. Ich lese seit längerem ein Magazin aus Papier und das heißt Silver oder Silver Server. Genauer Name wird in den Show Notes verlinkt. Ist von einer österreichischen Internetfirma, ich glaube eine Providerfirma oder
Techniker. Wenn es so ein Silver Server ist, dann wäre es eh logisch, dass es Silver Server oder Silver auch heißt.
Hat nichts mit dem Comic zu tun, sondern ist einfach so ein Fachmagazin. Ich nehme an, so ein Hobby einer Firma, die sich das halt leistet und man kann es sich gratis per Post zuschicken lassen und hat sehr schöne Artikel. Im letzten war zum Beispiel ein Interview mit der österreichischen Piratenpartei drinnen und ein Interview mit einem Künstlerpaar aus Linz, die halt so ganz schräge Aktionen machen und sich mit der
Serie anlegen. Hast du was Neues erfahren über die Piratenpartei, wie es denen so geht oder so?
Nein, ich verfolge ein bisschen die Blogs, die man in Deutschland hört, aber von der österreichischen Szene weiß ich sehr wenig. Also das letzte war eigentlich was ich da gehört habe. Okay, und damit würde ich sagen, machen wir einen technischen Break und holen uns Glühwein.
Punschbreak.
Wie war das, Martin? Warum hast du unser Zwergengespräch nicht fertig gehört? Welche Innovation
eben, hat dich davon aufgehalten? Eben, weil ich mich mit normaler Musik
ja,
weil ich normale Musik gehört habe und den Podcast und deswegen eine furchtbar lange Liste an Podcast-Episoden von den verschiedensten Podcasts zum Anhören gehabt habe, die nach wie vor versuche abzuarbeiten. Ja, und da bin ich dabei über die Plattform Bandcamp gestoßen, wo halt viele Künstler oder viele, keine Ahnung, was halt, wo halt Künstler Musik verkaufen.
Ja.
Und das funktioniert so, dass die Künstler relativ problemlos in Musik reinstellen können. Die müssen es in ein Lossless-Format oder in Wave machen und der Kunde, der es kauft, kriegt halt eine E-Mail mit einem Download-Link, wo er sich das beliebig oft runterladen kann und in ein Format, wie er es haben will. Also da kann man dann im Dropdown aussagen. MP3, fixe Bitrate, variable Bitrate,
Luxus.
FLAC, das volle Programm. Alles, was das Herz begehrt, kann man da haben. Und die Musik ist relativ günstig und was mir auffällt, ist, manche Künstler geben fürs, also die verkaufen nicht nur die digitale Musik, sondern auch CDs und oft ist es so, dass die CD so und so viel kostet und das Album als digitales Album sozusagen für einen freien Betrag verkauft wird. Also das ist mal bei manchen Künstlern auffallen.
Zahl so viel du willst, oder?
Ja, genau. Ja. Das war bei manchen auffallen.
Nett, so ein Humble in the Bundle-Konzept.
Ja, genau. Wie weit das verbreitet ist, dort weiß ich auch nicht. Aber das ist mir halt positiv aufgefallen.
Dazu möchte ich einflechten, im Spiegel dieser Woche ist ein sehr schöner dreiseitiger Artikel über YouTube als Musikplattform, wo halt also die Quintessenz ist, dass YouTube jetzt praktisch die ganze Musikindustrie kaputt machen wird, aber in einem positiven Sinn, weil es Künstler keine riesigen Vermarktungsfirmen im Hintergrund mehr brauchen, sondern einfach nur auf YouTube ihre Fans brauchen und dann, also dass das jetzt sozusagen im Kommen ist, ist noch nicht ganz so weit, aber...
Das ist halt das große Spannungsfeld, was jetzt ausgehandelt gehört.
Aber wirklich sehr, sehr lesenswerter Artikel, also wer einen Spiegel von dieser Woche hat...
Generell muss ich zu YouTube hören sagen, es ist sehr verbreitet, also mir kommt es oft unter das so, und kennst du schon diesen und diesen Song? Mhm. Aber wenn man sich schon aufregt, dass MP3 irgendwie die Audioqualität vielleicht kaputt macht oder so. Bei YouTube ist es wirklich teilweise räudig.
Also für den Handy-Lautsprecher reicht es auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, stimmt. Ja, für das Handy-Lautsprecher.
Aber es gibt ja jetzt in Österreich Spotify, was allerdings einige Nachteile hat.
Erklär nochmal, was du
Spotify? Das habe ich gelesen
Spotify
auf Twitter,
funktioniert
dabei,
so.
Gell?
Und ich bin dabei, ganz so? Genau, weil ich auf Twitter so eine grandiose Reichweite habe. Ich habe ja einen 3-Monats-Gratis-Code für das Premium-Spotify bekommen.
Hey, cool.
Und jetzt kann ich erzählen, was das kann.
Ja,
das ist was tut Spotify?
Spotify, das ist eine schwedische Firma, die mit den Plattenlabels Verträge hat, dass sie die Musik quasi zum Streamen anbieten. Also du kannst so wie auf YouTube sagen, was du hören willst, aber kriegst kein Video, sondern nur die Musik und die dafür
aber
besser.
On demand, will und welches Lied ich will.
Und da gibt es eben 3 verschiedene Bezahlmodelle.
Also Kulturflatrate praktisch.
Genau, wenn man so will. Aber das, also es ist so, du kannst entweder das Ganze gratis konsumieren, das ist dann allerdings auf 10 Stunden limitiert und es gibt Werbung und Werbeeinschaltungen.
Mitten in meinem Lieblingslied dann, oder wie?
Nein, ganz so schlimm sind aber zwischen den Lieblingsliedern und das weiß ich jetzt leider nicht, wie schlimm das wirklich ist, nachdem ich ja diesen Promocode kriegt habe. Aber ich habe gehört, das soll angeblich relativ schlimm sein und ist auf 10 Stunden limitiert. Mhm. Dann kannst du 5 Euro im Monat bezahlen, dann ist es werbefrei und mit besserer Qualität, also 320 Kilobit oder so. Am Desktop. Mhm. Und wenn du 10 Euro im Monat zahlst, dann kannst du es auf dem Handy verwenden. Da gibt es eine App dafür.
Okay.
Für eigentlich fast alle gängigen Plattformen, sogar für Symbian.
Cool.
Und auch BlackBerry und sowas, ich mich jetzt erinnere.
BlackBerry.
Und da funktioniert das so.
Also das neue Modell ist, was du um 10 Euro pauschal im Monat Musik
ganz genau,
hören kannst,
ganz genau.
So wie du willst.
Und, du kannst da die Musik aufs Handy runterladen und offline hören oder im Streamen. Mhm. Und, also da kannst du
auch beim, oder ist das nur beim Premium-Account?
Nein, am Handy geht sowieso nur, offline ist glaube ich auch nur bei den Bezahlmodellen, aber am Handy sowieso nur beim teuren und ich vermute, dass es beim mittelpreisigen um 5 Euro im Monat wahrscheinlich so sein wird, dass du am Desktop auch offline was speichern kannst. Aber das
quasi ist schon ich kann es cool. Ja auch am Desktop aufnehmen, nachdem es gestreamt ist und dann auf mein Handy per Kabel rauf tun. Ne?
Ja, aber das wird sich wahrscheinlich so sein, dass du quasi das analoge Signal abgreifen müsstest. Aber mit dem habe ich jetzt auch nicht genau befasst. Also das ist wahrscheinlich wieder mühsam.
Ja.
Also für mich persönlich ist es halt so, dass ich habe nie besonders viele CDs gekauft und ich habe niemals 10 Euro im Monat für CDs ausgeben. Mhm. Also wird mir das höchstwahrscheinlich zu teuer sein. Und dann habe ich ein Bandcamp entdeckt, wo ich so viel zahlen kann, wie ich will teilweise. Und es funktioniert gut, die Qualität ist okay.
Bei
und
Bandcamp
bei Bandcamp sowieso, bei Spotify. Und die Apps sind da relativ gut.
Und du wirst das einfach durch deine Twitter-Aktivität finanzieren, indem du ihren Leben lang die Premium-Accounts nachschließen kriegst, damit du bloß drüber weiter twitterst.
Wir sind das sogar Vorreiter. Die Deutschen, glaube ich, haben Spotify noch nicht.
Ganz genau, weil Spotify, die machen das nämlich so, dass sie das Ganze völlig legal machen und deswegen an Unmengen Lizenzen brauchen und das gerade in Europa super kompliziert ist natürlich.
Ja.
Und in Schweden ist es eben losgegangen. In Schweden ist es so, dass
das
total viele, also keine Ahnung, ein extrem hoher Anteil an Schweden kennt das schon und verwendet es auch. Und in Amerika haben sie schon früher losgestartet. Und das ist halt so, dass du nur die Musik natürlich hören kannst, die da drinnen ist. Aber es sind da.
Ein paar Konzerne sind wieder ausgestiegen.
Genau, jetzt sind da ein paar ausgestiegen, aber generell ist es so, dass ein Haufen Künstler drinnen sind. Also ist es natürlich gelungen, trotzdem welche zu finden, die nicht drin sind, aber die allermeisten findet man. Und das andere, was ganz ähnlich ist, was mir noch aufgefallen ist, was ich schon länger ausprobiere, ist Groove Shark. Das ist das gleiche von einer amerikanischen Firma, aber so wie YouTube, dass jeder Benutzer hochladen kann und das steht dann allen anderen zur Verfügung, bis es der letzte Benutzer aus seiner, also wenn du ein Lied auf Grooveshark findest, kannst du es in der Musikbibliothek sozusagen virtuell hinzufügen und wenn es der letzte aus seiner Bibliothek rausgehauen hat, dann wird es wahrscheinlich wieder gelöscht oder so und die gehen einen ganz anderen Weg und zwar scheinbar erlaubt dieser Digital Millennium Copyright Act, der nur für Amerika gilt, natürlich, aber wenn sie es gern anders hätten wahrscheinlich, dass man, wenn die einzelnen Benutzer die Lizenz dafür haben, dass das halt legal ist so irgendwie. Und da gibt es dann halt eine eigene Seite, wo Künstler, wenn sie finden, ihre Musik darf nicht drauf sein, können sie da so einen Takedown-Request hinschicken, dann wird das wieder runtergenommen. Aber prinzipiell ist es halt so, dass dort fast alles drauf ist und man auch selbst hochladen kann.
Lässig.
Und die machen das so, dass sie sagen, uns ist alles wurscht, was außerhalb von Amerika abspielt, das ganze Internet kann unseren Dienst benutzen.
Das ist für Europäer dann lustig.
Genau, und du kannst aus Europa problemlos benutzen, was bei Spotify ja nicht so war. Da hat man ein VPN nach Schweden oder so gebraucht, damit man es benutzen konnte.
Ja.
Das ist übrigens ganz lustig, Spotify verlangt zwingend ein Facebook-Login.
Nein.
Ja, und ich habe aber einen schwedischen Account schon vom Frühjahr, wie es mal ausprobiert gehabt, und jetzt habe ich den Promocode bei meinem schwedischen eingeben und habe kein Facebook-Login.
Yes!
Nimm das Facebook,
ganz klar.
Haben wir eigentlich schon gecovert den Europe vs. Facebook von Max Schrenn?
Wir haben schon mal erwähnt, aber du kannst es gerne ja immer noch mal bringen. Irgendwie.
Nein, es
oder hat es was Neues gegeben?
Nein, nicht, dass ich wüsste, aber diese Seite lebt und gedeiht und man kann nur sagen, bravo Max Schrempf, also legt sich allein als Wiener Just-Student mit Facebook an und bravo, bitte mehr davon.
Ja, es ist eine interessante Geschichte irgendwie. Besonders, das machen sie ja über Irland, oder? Und über die Datenkommission dort, weil dort der Sitz von Facebook ist.
Ja, da wird nicht viel rauskommen.
Ist schon Irland ist, glaube ich, strenger als Österreich, was Datenschutzgesetz anlangt.
Ja, aber andererseits haben die nicht viele Arbeitsplätze und sind sehr froh, dass Facebook dort überhaupt ist. Und dem, was ich gelesen habe, was der EU-Kommissar von Irland da schon geredet hat, wird da nicht viel rauskommen.
Ja, ist auf jeden Fall
mal gut, dass überhaupt ein Bewusstsein geschaffen wird dafür, was die Konzerne tun mit deinen Daten.
Ja.
Mods, das kann man endlich anstoßen. Gluck, gluck, gluck. Ja, wir sind jetzt, wie Sie gehört haben, alle mit Glühwein angefüllt.
Noch nicht angefüllt, zur Hälfte angefüllt.
Wir fühlen uns beide an, ja.
Leer.
Oh Mann.
Mods, du bist jetzt zum ersten Mal live in einem Podcast. Na, einmal hast du auch ganz live ganz kurz Hallo gesagt.
Ja, ich habe schon mal zugehört.
Ja. Und wie fühlt man sich da zum ersten Mal wirklich bei einem Podcast? Also wildfremde Menschen auf der Straße können jetzt deine Stimme erkennen und dann sagen, ah, du bist der.
Sie zeigen eh schon alle auf mich.
Das fängt schon an.
Ja, alles in allem sehr entspannt natürlich. Ich habe nur nichts zum Sagen. Das ist
kein Problem, wir reden nachher über Zwerge.
Dann fasst es sicher was.
Okay, aber bevor wir uns absolut abnörden, wolltet ihr noch etwas Vernünftiges sagen?
Als Nachsatz, ich werde ja auch jetzt bedrängt von zwei Seiten, dass ich mich mit Sound-Services auseinandersetze. Jetzt nicht kauftechnisch, aber so social-mäßig. Und da gibt es das Soundcloud, von dem alle reden. Und es ist das andere, 8Tracks oder so nennt sich das andere Service. Und
du hast die schon ausprobiert oder musst du erst?
Na, Soundcloud habe ich mich schon angemeldet. Da habe ich auch schon so ein paar Soundfiles raufgeladen irgendwie, um zu schauen, wie das funktioniert. Und es ist ganz nett irgendwie, du siehst so, wenn du einen File rauflädst, dann siehst du den Track so als Waveform angezeigt und die Leute können dann wirklich so einzelne Segmente kommentieren, so sagen, so die Stelle in dem Lied gefällt mir besonders gut.
Also aber die Lieder müssen von dir sein oder ist irgendwas, was du illegal aus dem Radio aufgenommen hast oder so?
Illegal aus dem Radio wird wahrscheinlich weniger funktionieren. Wahrscheinlich lassen es da am Anfang durch und werden da dann auf die Finger klopfen. Prinzipiell ist es eigentlich eine Plattform für Künstler, um ihre Mixes und ihre Dinge anzubieten.
Also ihre eigenen Sachen.
Richtig,
okay,
genau.
Okay,
richtig.
Aber es ist keine Verkaufsplattform, also du hast kein Geld.
Ich muss mir das noch genauer anschauen, es ist zu vorsichtig. Jetzt so, der primäre Fokus liegt mal nicht darauf, es ist eher so ein, wenn ich gefühlterweise, also ein bisschen so ein Twitter für Musikfans, okay. Weil du hast auch so ein Follower-Modell, kannst anderen Leuten followern, kommentieren und solchen Sachen.
Also um deine Fanbase aufzubauen.
Ja, genau. Also ich habe mir gedacht, vielleicht fänge ich damit an, weil über die Jahre wird man ja immer so musikfauler und immer klappe ich meine alten Künstler ab, was die was Neues bringen. Und dann kommt aber nichts mehr Neues raus. Und wie stößt man auf neue Musik irgendwie? Und da habe ich ein schweres Problem mittlerweile und das werde ich vielleicht
irgendwie. Aber da sind diese Sachen wie Spotify oder Grooveshark ganz lustig, weil man ja dann sich mit anderen vernetzt und angezeigt kriegt, was die hören.
Dann kommt doch ein bisschen wieder auf neue Lieder.
Da muss man schauen, dass man letztlich findet, die nicht die gleichen alten Künstler abklappen die ganze Zeit.
Ja, richtig, genau.
Nein, aber man kann dann eine Playlist von anderen abonnieren und wenn jetzt einer zum Beispiel eine Themen-Playlist macht, so ein Genre zum Beispiel und die halbwegs gescheit wartet und immer wieder was Neues drauf gibt, ist das schon ganz lustig.
Ja.
Also als absoluter Opa dieser Runde, ich bin schon über 40, habe ich jetzt einen Verdacht, den ich jetzt hier breit trete. Also ich glaube, dass so in der prägenden Jugendphase, wenn man sich zum ersten Mal verliebt oder zum ersten Mal allein Gassi gehen kann oder so irgendwie, wenn also richtig die großen Momente in der Entwicklung sind, da hört man Musik und das verbindet man damit, ja, à la Pavlovscher Reflex, und das taugt einem dann. Und auch wenn du sehr viel älter bist, taugt da immer noch diese Musik, die damals gut oder in war oder im Radio, einfach wegen den persönlichen Erinnerungen, die du damit verbindest.
Ja.
Aber jetzt nicht unbedingt, weil die Musik an sich gut ist. Wenn deine Kinder das dann hören, sagen die, Papa, was hörst du für grausliche Musik? Ja?
Also ich habe alte Musik, die kann ich mir nicht mehr anhören. Einer meiner ersten CD war 12 Inches of Snow mit Informer. Also wenn ich das jetzt anhöre, kriege ich Zustände.
Also du hast dich weiterentwickelt.
Und es gibt Musiken, die sind total gut gealtert. Na, ich versuche halt schon irgendwie weiterzuhören und mir macht das auch Spaß. Also Musik kann ich nicht wegdenken. Irgendwie. Du solltest vielleicht auch so eine Plattform vielleicht mal ausprobieren und dann mal schauen, ob du vielleicht
wieder auf den Geschmack kommst. Mein Killer-Argument war jetzt, dass aus Japan sehr viele und aus der ganzen Welt Welt eigentlich sehr viele Leute nach Wien fahren, ja, um dort klassische Musik zu studieren. Und diese Leute sind alle schon seit Jahrhunderten tot, die diese Musik gemacht haben. Ja. Ich kann mir das auch nicht erklären. Aber ich wollte nur sagen, es gibt, glaube ich, so eine Phase, in der man Musik lernt, wenn man jetzt nicht so wie du ist und sich sein Leben lang weiterentwickelt. Und dann auch eine Phase, wie der Martin das jetzt andeutet, wo man eher gesättigt ist und jetzt immer ständig die gleichen Hits der Jugend.
Stimmt, das Sättigungsgefühl stimmt. Aber da kann man
die
ja
was dagegen tun. Die besten Hits der 70er, 80er und 90er, was großen Radiostationen halt immer wieder spielen für ihre Mainstream-Kunden. Ich denke, das hat halt diese Entwicklungssache. Ne?
Ja, zu einem Teil sicher und zum anderen Teil ja. Man wird schon, man hat halt schon so viel konsumiert über sein Leben. Man häuft ja an. Das ist ja Musik vielleicht extremer, aber bei Büchern ist es ja auch so. Was ich früher
Bücher
vielleicht
lese ich schon noch.
Ja, noch schon, aber du bist wählerischer wahrscheinlich.
Vielleicht in der Stimmt, Jugend, ich lese nicht mehr jeden Dresch.
Genau, früher warst du, hast du einige Bücher gelesen oder hast Erfahrung. Und genauso ist das mit der Musik auch. Du brauchst dann schon vielleicht mehr, um Begeisterung hervorzurufen. Naja.
Oder es müssten neue emotionale Erlebnisse dazu kommen. Ne?
Ja, das kommt.
Dass du irgendwie was ganz Tolles machst. Erst einen Podcast und dann...
Ich kann jetzt nicht mehr Bungee jumpen, wenn ich ein neues Hip-Hop-Album höre. Das
ist super. Okay, dazu absoluten unwissenschaftlichen
Einwürfe zur Musik. Aber gut. Ja.
Nun gut.
Ich hatte schwere Schmerzen mit meinem Android, weil ich habe natürlich als Nerd immer Luxusbedürfnisse und eines dieser Luxusbedürfnisse...
Jetzt das Kommentar, wo hast du dir denn hineingesteckt, dass du dir das wird rausgeschnitten,
schätze ich. Ich schaue jetzt, nein, das bleibt drinnen.
Wie kannst du mit einem Android einen Schmerz zufügen?
Ich möchte...
4.0 installieren wahrscheinlich.
Ja, 4.0 installieren, das ist überhaupt mein nächster Plan, aber da setze ich noch auf Google, obwohl CyanogenMod jetzt noch schneller ist irgendwie. Aber ich wollte eigentlich einfach über meine Windows-Freigabe, die ich zu Hause habe, also über meinen Medienserver, einen Film anschauen, einfach gestreamt. Nicht,
auf deinem Android?
Genau, ich möchte es nicht vorher runterladen, ich möchte den Media Player anwerfen und es anschauen.
Also noch einmal, der Film ist auf deinem Küchenkastel-Streamer, der dir deine Medien vorrätig hält?
Genau, mein kleines NAS, was ich habe.
Und du willst es jetzt aber nicht am Wohnzimmer-Flach-Riesenmonitor anschauen?
Du weißt ja, WG und so, manchmal gibt es Szenarien, dass man es
Frontflügel mit diesem riesigen...
Nein, nicht im Westflügel, du weißt eh, im rechten Außen hinter der Bar und so.
Sondern auf deinem kleinen Android, das jetzt per WLAN mit deinem Küchenkastelrechner verbunden ist.
Genau,
und das hat nicht funktioniert, oder?
Ja, das macht unter Android ziemliche Schmerzen. Also die schönste Lösung, oder eine der guten Lösungen wäre, du kannst ja unter Linux, das ist eigentlich gang und gäbe, einen Windows-Freigabe mounten als lokales Dateisystem, so da ist es für das System transparent, so dass du es eigentlich so quasi lokal und kannst dann die Dateien öffnen. Geht bei Android nur, wenn dein Phone geroutet ist, ja, und das wollte ich jetzt nicht so kurz vor dem ICS, vor dem 4.0er Update, wollte ich jetzt nicht noch umschrauben. Und dann beginnst du zu suchen. Also das Handy sitzt vor deinem Desktop-Rechner, großer Schirm und so, beginnst dich durchzuklicken und da gibt es ein paar File-Manager für Android, die so URLs weiterreichen. Der Default-Video-Player kann das mal überhaupt nicht, diese URLs weiterverarbeiten, aber andere Media-Player, und da gibt es so tausende Kombinationen von File-Managern und Media-Playern, die alle versprechen, sie können das, und im Grunde funktioniert es halt nicht. Aha. Oder nur auf meinem alten Handy hat eine gewisse Kombination auf meinem Motorola funktioniert.
Dass du was wolltest und du konntest nicht mit dem
Gerät. Ja, ich wollte meine britischen Sachen da schauen und das hat nicht hingehaut. Ja. Und das war sehr
amusing. Du hättest jetzt aber wie so ganz primitive Leute, die jetzt noch in der Analogzeit sind, zum Fernseher gehen können und das dort anschauen.
Nein, da haben wir anderes wahrscheinlich.
Da wird gerade Zelda gespielt oder was weiß ich. Ich meine, da kann ich jetzt nicht jetzt jeder hin und latschen und sagen, ich möchte jetzt mein
BBC Zelda auf meinem Android, weil ich muss auf eurem...
Genau, das wäre noch... Also Zelda auf dem Android, ne, das ist ein ganz... Das wäre noch horrorhafter. Und da habe ich jetzt was gefunden. Ist es ausdrücklich keine Empfehlung, weil es ist werbegestützt, das Interface ist nicht so hübsch, aber es funktioniert wenigstens. Das ist der... wie heißt das denn gleich? Ich mache mal... Look, kurze Ding. Ich muss nur ein paar Swipe-Gesten entfernt und schon habe ich. Es ist der BS-Player. Ja, er heißt doch doof.
BS-Player?
BS, gleiches BS.
Achso, den gibt es ja am Desktop
auch. Ja, gibt es ja am Desktop auch. Das Interface ist untermittelprächtig oder so. Und aber das, was es hat, du kannst in Local-Mode und du kannst in den LAN-Mode gehen und dann hast du so einen kleinen Browser und der fängt sofort an zu spielen, wenn du das machst.
Also das Sinn ist jetzt, dass mein Desktop-Rechner die ganze Zeit rennt, dort irgendein ein Pfeil vorrätig hält und ich kann ihn damit spielen.
Das liegt am NAS. Das liegt auf einer Netzwerkfestplatte, die nur...
Okay, aber die rennt die ganze Zeit.
Die rennt sowieso.
Okay.
Also die rennt durch.
Und dein kleines Handy greift jetzt auf die NAS zu und spielt das ab?
Genau, instantly. Nicht vorher runter, also schon runterladen, aber währenddessen
gestreamt. Okay, okay. Genau. Stimmt, einfach mal lange im Podcast
gehabt. Gibt es Portierung oder VLC oder so?
Habe ich nicht gesehen. VLC gibt es, VLC ist überhaupt komisch. Die basteln, glaube ich, an einer Version, aber dem bis jetzt nur so eine VLC-Remote-Programm, wo du das VLC irgendwie fernbedienen
kannst. Ja, genau. Das ist ja Fernbedienung, das ist ja gar nicht das, was du
genau, das
ist, was man nicht habe ich auf der Wii genau für das benutzt.
Das hat den Amplay auf der Wii gibt es nämlich.
Genau, ja.
Den haben wir auch.
Deswegen haben wir gedacht, dass wir es halt eigentlich leicht zu portieren sein, wenn sie es sogar auf die Wii portiert haben.
Eigentlich schon. Und ich hätte mir auch gedacht, dass es einfach ist, aber es war
ich möchte jetzt nicht über eure Themen lästern, aber sind wir unpopulärer als sonst, weil der ganze Christkindlmarkt ist voller Leute und uns ist ein Kilometer weit jetzt freier Platz, wo sich niemand hertraut.
Naja, wir haben einen Stehtisch und wir sind nicht direkt an einem Bundstand, das sind vielleicht, und nicht dort, wo die Musik spielt.
Also meinst du, es hat absolut nichts mit unserem Podcast zu tun?
Nee. Hoffe ich mal zumindest. Ja, so viel. Also PS-Player, man kann es damit
nicht
machen.
Nicht empfehlenswert.
Ja, nicht empfehlenswert, okay. Man kann es damit machen.
Nun gut. Mods, übernehmen wir den Podcast.
Macht ihr euren Zwergenteil?
Ja, ich meine, im Prinzip bin ich vollkommen unvorbereitet wie immer.
Aber kein Problem, ich halte jetzt sogar das.
Ja, macht mal euren Zwergenteil.
Okay.
Kurz ein Zwergenteil. Du kannst ja mal erzählen, wie du gestorben bist, wieder bei Dungeon Crawl, oder?
Wie ich wieder mal bei Dungeon Crawl gestorben bin. Also ich wollte unbedingt einen Minotaurer spielen, wie üblich auf Phentas, dem Blumengott. Ja. Und ich habe entdeckt, dass der Minotaurer so super Hornstoßattacke hat, wo, wenn er gehaut wird, sich automatisch wehrt.
Aber du hast selber ein Minotaurer sein können?
Ja, ja.
Oh, das ist
ja, ich bin ja Crawl-Spieler, nicht Nethack, der da nur 17 Rassen hat. Ich habe gleich viel mehr.
Viel weniger.
Genau, ganz toll. Und Minotaur kann überhaupt nicht zaubern. Hat mir eigentlich auch sehr entgegengekommen. Aber ich mache ständig irgendwas falsch und sterbe blöd. Ich sterbe schon zwar vom höheren Level, ich habe es schon geschafft, die ersten Runen zu kriegen, also das, worum es in dem Spiel geht. Aber irgendwann sterbe ich dann, weil ich mich in irgendwelche Gebiete reintraue, in denen ich mich nicht auskenne, oder weil mich irgendwelche unsichtbaren Monster attackieren und ich keinen Drang habe.
Was hat dich genau in diesem Fall umgebracht das letzte Mal?
Es sind jetzt schon mehrere Sachen gleichzeitig, aber einmal, ja wirklich, das ist urpeinlich. Es gibt Sprigians, also das ist noch kleiner als Halflings, das sind wirklich so kleine, schnelle Zwerge. Und da hat es eine Sprigian-Kriegerin gegeben mit einem elektrischen Doppelschwert, also so eine Stange mit links und rechts einer Sichel drauf. Natai, so einen japanischen Namen hat es, Nagayata oder so. Also eine Waffe. Zweihänder Stangenschwertwaffe.
Okay, ja, ja.
Kannst du dir vorstellen, wie es eine Hellebarde, wo an beiden Seiten ein Spitz drauf ist.
Was man sicher schon mal irgendwann im Fernsehen gesehen hat.
Ja, ja, der auch bei Star Wars, bei diesen Star Wars-Filmen rennt einer von den Bösen immer damit herum, in den neueren. Der Dark Moth, glaube ich, der rote. Okay, na und so ein, wirklich so eine ganz kleine...
Kommentar nehme ich, ich habe mal einen Rubik-Würfel gehabt in Form seines Kopfes.
Ah, okay, okay, sehr nerdig. Ja. Also falls, es kommt jetzt nichts Scheites mehr im Podcast, wir tun jetzt nur noch Zwergengespräche führen und das. Ja. Und auf jeden Fall, ich gehe zu der hin, ja, die kommt da, irgendwelche anderen Viecher noch herum und ich denke mir, ja, die ist so klein, zwutschkelhaft und haha, werde ich sicher fertig machen und anstatt, dass ich so aus der Distanz mit meinem Bogen abschieße, habe ich gedacht, ja, ich bin ein starker Stier, ein Minotaurer, die hat keine Chance gegen mich. Na, zack, und ich war wieder mal tot.
Ist das nachher ein Insta-Death gewesen? Das war
so. Nein, nicht Insta, aber ich habe mich halt einfach blöd benommen und dann nicht genug Heiltränke getrunken, nicht schnell genug wegteleportiert und ja, einfach wie üblich Gefahr unterschätzt. Das war's wieder mal. Zur Rache probiere ich derzeit einen Mumienwizard zu machen. Mumien können nichts essen und nichts trinken und sind ein bisschen feuergefährdet, aber sonst halt können auch kein Gift empfinden, können ohne Luft auskommen.
Das ist interessant, das habe ich nicht gewusst, dass Dungeon Crawl so eine große Auswahl
hat. Hat extrem groß und wird bei jedem Release kommt meistens eine Rasse dazu oder irgendein Trick. Also es wird extrem gut. Was ich auch nie geschafft habe, ist ein Tintenfisch. Den gibt es jetzt, der kann 8 Ringe gleichzeitig tragen auf seinen Tentakeln, aber keine Rüstungen tragen. Und mit dem komme ich aber überhaupt nie weit. Also der ist immer sofort tot. Der ist einfach, ja, ich habe noch nicht den richtigen Playstyle für den herausgefunden.
Du musst mal vorsichtig spielen dann, ne?
Ich nehme stark an, aber ich bin sowieso eher so der Haut-drauf-Spieler. Also.
Ja, wie du erwähnt hast, die Magie ist nicht so
ist nicht, deins. Nicht meins. Aber sprich du, wir haben uns immer noch nicht deinem Überspiel genähert, nämlich Dwarf Fortress.
Ja, mittlerweile habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt.
Schon eine Woche lang oder?
Ja, es sind schon Monate jetzt.
Monate jetzt, also bist du wirklich abstinent geblieben?
Ja, wirklich abstinent. Ich habe jetzt...
Und hat sich die Sucht einen anderen Weg gesucht? Also zockst du jetzt Flipper oder löst du Rubik-Würfel oder so?
Nein, dadurch, dass ich jetzt leider wieder in die Sklaverei der Arbeit abgedriftet bin. habe ich das letzte Monat sehr wenig Zeit gehabt und habe mich für die offene Variante von UFO XCOM entschieden, das UFO
Enemy Invasion. Also die noch nicht ganz fertig entwickelt UFO AI ist. Ne?
Heißt,
UFO AI, ja, die ist aber sehr gut, die kann man schon schön spielen. Ja.
Das ist ein schönes Spiel soweit.
Aber ne? Sie hört jetzt auch mittendrin auf noch, gell? Also, wann's das, oder ist das jetzt schon weiterentwickelt worden? Ich kann mich erinnern, wenn du es dann zu einem gewissen Spielstand gelöst hast, ist eine Meldung gekommen, wir haben noch nicht weiterentwickelt, sorry.
Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es jetzt angefangen.
Ja.
Ich habe mir extra den schwierigen
Hard-Modus ja, sehr gut,
ausgesucht
sehr gut, ja.
Und habe mir vorgenommen, nur dann zu speichern, wenn ich wirklich aufhöre.
Wow, also richtig Iron Man.
Also die Verluste, die ich auch einstecke, die muss ich ertragen.
Ich glaube, wir sollten diesen Podcast jetzt in Richtung UFO AI lenken oder UFO.
Weil, wie gesagt, die Zwerge, die sind natürlich ein sehr inspirierendes Spiel gewesen.
Aber derzeit bist du auf Abstinenz.
Aber ich habe keine Gedanken in letzter Zeit daran verschwendet.
Okay.
Aber von UFO habe ich ein bisschen geträumt sogar.
Hast du damals das Original UFO noch gespielt,
ja,
in den 90er Jahren, wie es rausgekommen ist?
XCOM,
genau.
Eines meiner liebsten Spiele.
Alle drei oder vier XCOM-Spiele? Oder
ich habe XCOM, das erste, dann Terror of the Deep, From the Deep.
Ja.
Das habe ich kurz angespielt, wobei mein Computer damals Probleme gehabt hat, weil ich zu wenig Arbeitsspeicher gehabt habe, um das zu spielen. Mit 4 Megabyte RAM
ja, war das ein bisschen
mühsam. Ja, in weiterer Folge hat es gegeben das
XCOM Apokalypse.
XCOM Apokalypse
mit Realtime-Modus.
Genau so ist es, ja, wunderbar.
Das war aber gut eigentlich, der Realtime-Modus, war nicht so schlecht eigentlich.
Mit den Facehuggern.
Ja, ja, ja.
Die
also vielleicht sollten wir jetzt kurz für die Zuhörer, die immer noch zuhören, erklären. XCOM war so ein Spiel, das was rauskommt in den 90er Jahren. Ne?
Das war Anfang der 90er. Also
das noch früher rauskommt?
Ende der 80er
schon rauskommen.
Anfang der 90er muss es gewesen sein.
Und es ging darum, die Erde im Jahr 2000 oder was die Erde im Jahr 1995 oder so. Also es war in sehr naher Zukunft gespielt für damalige Verhältnisse.
Zukunft in den 90er Jahren.
90ern.
Du hast gespielt 97, 98 die Zukunft und hast als Spielfeld die Erde gehabt.
Genau, in einem Vektorgrafik hat sich gedreht.
In einem Modus, Zubern, so wie heutzutage Google Earth anzuschauen
genau,
ist.
Ja,
ziemlich
genau,
analog.
Jahrzehnte voraus eigentlich, Und das Coole war, du hast ja so eine Art UNO-Organisation gespielt, die sich jetzt gegen diese außerirdischen Eindringlinge zur Wehr steht. Und es war so ein Mix aus Management, du hast so Basen bauen müssen, verwalten, Wissenschaftler anheuern, Waffen erforschen und produzieren und verkaufen und kaufen und dann deine Mitgliedstaaten bei Laune halten, indem du immer dort Missionen hinschickst mit Soldaten, um wieder die UFOs zu vertreiben.
Natürlich auch die Forschung betreiben, weil
Forschen,
am
ganz
Anfang
genau.
ist man natürlich ziemlich nackt, wenn die Außerirdischen kommen.
Naja, ganz nackt nicht, du hast schon ein paar Grundwaffen
gehabt. Du hast die normalen Grundwaffen. Ja. Die natürlich ein
damals
Standard-Technik,
so ein Flammenwerfer und so eine kleine Kanone hat es auch gegeben, so eine tragbare.
So
High-Explosive, Pistolen, Sturmgewehre.
Sturmgewehre, natürlich Raketenwerfer kann man sich.
Programmierbarer Raketenwerfer, bitte.
Eine,
oder war der dann nachher erst?
Das haben die Außerirdischen mit sich.
Ah ja, der erste war nicht programmierbar, der ist nur vorwärts gewirrt.
Okay, geradeaus so. Und Ziele. Und der programmierbare Raketenwerfer, der war ja schon.
Stimmt, der war später. Ja, und das Coole war, also du hast das so in Echtzeit gespielt, hast die Zeit anhalten können jederzeit, um deine Entscheidungen zu treffen. Und wenn dann ein UFO irgendwo aufgetaucht ist und eine Stadt terrorisiert hat oder ein UFO herumgeflogen ist, hast du erst eine Abfangjäger hingeschickt, dann in einem sehr vereinfachten Luftkampf versucht, das UFO abzuschießen und dann eine Art Truppentransporter hingeschickt, dann fliegen mit Soldaten und gleich kleinen Panzern, hast du auch kaufen können.
Du hast Panzer in weiterer Folge zufügen können.
Und die haben dann in einem rundenbasierten Spiel, das war wirklich extrem düster, hast du versucht, dann diese Aliens zu bekämpfen und möglichst auch lebend noch heimzutragen ins Labor, um an ihnen zu forschen.
Ja,
das war ein extrem gutes Spiel.
Ich habe das Spiel
zwei, drei Semester nonstop das durchgespielt.
Ich habe das sicher vor gut 5 Jahren habe ich das sicher wieder mal angerissen gehabt.
So. Okay, ja.
Ja. Also das ist ein Spiel, was man immer wieder spielen kann. Mittlerweile.
Und jetzt spielst du diese Open-Source-Variante UFO AI.
Genau, mittlerweile gibt es ein paar Open-Source-Projekte, die das angehen, das Spiel zu klonen. Es hat auch in den...
Hast du da mehrere ausprobiert? Oder?
Ich habe jetzt einmal das UVAI habe ich mal in Angriff genommen. Dadurch, dass ich halt ein bisschen Lust gehabt habe.
Und was sagst du als UFO-Veteran, also als XCOM-Veteranspieler, wie ist dieses UVAI jetzt?
Sie haben...
Es schaut ja anders aus, ja, die Quake-Engine drinnen und so, ne?
Sie haben erstens einmal, die Engine ist schöner,
ja.
Du hast mehr 3D drinnen und... Du hast aber von der Steuerung her ziemlich die Möglichkeiten, die du damals gehabt hast.
Aber das
was natürlich nicht so viele sind, wie andere Nachfolgerspiele geboten haben. Wobei
es hat damals zerstörbares 3D-Terrain gehabt, was jetzt viele Ego-Shooter noch nicht
was
haben.
Was ich bei UVAI noch nicht gesehen habe.
Na, du kannst das Terrain auch nicht zerstören, was ich im Fach gelesen habe.
Ja. Ich habe es gehofft, zumindest, dass es vielleicht geht.
Na, das hängt mit der Engine zusammen. Mhm. Das originale XCOM hat so eine Tile-Based AI gehabt, also eine Engine, da war praktisch jeder Level war wie aus großen Lego-Steinen zusammengesetzt und dadurch hast du auch bei einer Scheune zum Beispiel das Erdgeschoss wegschießen können und oben ist dann geschwebt immer noch der erste Stock und das kann die neue Engine nur extrem schwierig.
War es ja beim wie hat das dritte geheißen nochmal, das UFO?
Apokalypse. Das hat das überhaupt toll können.
Das hat zumindest schon, wenn du jetzt die Träger von irgendwelchen Gebäuden weggeschossen hast.
Ist ein ganzes Gebäude zusammengefallen.
Hast du ein ganzes Gebäude.
Das ist ja ein Effekt, den heute kaum ein Spiel hat.
Und das finde ich sehr traurig.
Ja.
Es ist wahrscheinlich auch relativ schwer umzusetzen, muss man sagen.
Damals hat es funktioniert, ne?
Aber na, es gibt ja nicht so schöne Genre, also zwar weil Zweiter Weltkrieg, die Silent Storm-Reihe, wenn du das vielleicht kennst.
Kenne ich, ja, die hat das zum Teil auch gehabt. Aber
die hat auch, du hast auch da.
Du hast zerstörbares daran gehabt.
Du hast auch zerstörbares
aber auch nicht, gehabt. Es waren immer vorberechnete Zerstörungen, also es war dann nicht so ganz. Du hast nicht jeden Ziegelstein einzeln rausschießen können. Du hast dann das schon gemerkt, sie haben da ein bisschen getrickst.
Ja, aber du hast halt wahrscheinlich einen verschiedenen Schaden.
Aber bleiben wir bei UFO.
Ja.
Wobei Silent Storm auch cool ist. Ja. Aber noch nicht Open Source.
Aber leider traurigerweise die Umgebung nicht zerstörbar, was jetzt ein kleines Manko ist für mich. Weil
aber sonst sagst du, das Feeling kommt drüber, also dieses Warten, also da war immer Turn-Based, man hat dann nichts gesehen und dann nur so irgendwo geht eine Tür auf, ganz kurz, hörst du ein Geräusch und dann schreit ein Zivilist auf und das
sie kommen ran, sie kommen ran, ne? Das Feeling. Es ist nicht ganz so...
Ja, ja.
So. Bis jetzt ist es noch überraschend, weil das Problem war dann auch teilweise bei UFO, dass du einen gewissen Wiederholungsfaktor hast.
Das hat sich dann wiederholt, ja. Du hast immer dasselbe eigentlich gemacht.
Du hast immer im Prinzip dasselbe gehabt. Das war nachher schon fast wie Arbeit, die UFOs abzuernten. Und wenn du sie nicht aberntest und einen abgeschossen UFO irgendwo liegen lässt, dann werden die Nationen, die
böse und geben da wenig Geld, ja.
Genau so ist es. Dann fängt man schon ab, die UFOs über Wasser abzuschießen, damit man sie auch nicht ernten muss. Und, also bis jetzt, es ist ein gutes Feeling. Es ist kurz, ich spiele schwer und ich hoffe, ich verliere nicht. Also.
Okay. Und sag, bei den Luftkämpfen, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, hat sich da jetzt was getan gegenüber dem Original oder sind die noch genauso einfach? Da war immer nur so ein Bildschirm, wo du praktisch nur geklickt hast, Nahangriff oder Fernangriff.
Fernangriff oder Flugzug oder sowas. Das haben sie verändert, ja.
Ist jetzt ein komplexer
Modus. Ein eigener Modus,
okay,
ja.
Okay.
Sie haben auch einiges an der Geschichte verändert.
Mhm.
Sie gehen nicht wirklich 1:1 mit der XCOM,
ja,
sondern machen eine
kleine, eigene Story.
Abgeänderte Story.
Mhm.
Und du hast auch andere Waffen,
ja.
Du hast andere Ausrüstung und anscheinend auch andere Forschungswege.
Ja.
Es gibt ein anderes Projekt, dessen Name ich leider jetzt vergessen habe. Ich glaube, das ist Open XCOM oder so.
Ja, ich glaube, die machen es ja ganz original, ganz nah am Original.
Gehen voll am Original.
Ja, ja. An, ne? Aber du spielst jetzt UVAI, ne?
UVAI schaue ich mir jetzt einmal an.
Und du kannst das empfehlen als ehemaliger XCOM-Spieler. Du findest, es bringt das Feeling rüber.
Ich finde, es ist ein gutes Spiel. Sie haben sich Mühe gegeben und man muss es würdigen. Und so.
Man kann das Projekt ja unterstützen.
Es ist vor allem ein Spiel, das kann ich...
ist dir komplex genug?
Zwei Missionen,
ja.
Oder eine.
Achso, okay, du hängst dich nicht gleich an den Nachtklang rein.
Ja, so ist es.
Okay.
Ich könnte zwar, wohlgemerkt.
Aber du hast ja jetzt einen Job.
Ja, aber ich muss bald schlafen gehen.
Na gut, das heißt, vielleicht kommen wir und beim nächsten Mal in der Serie unserer Zwergengespräche nähern wir uns dann wirklich dem Thema Dwarven Fortress, von dem du ja viel weißt.
Ich werde es unter Umständen wieder mal an. Ich freue mich ja schon, wenn er wirklich wieder einen neuen Release rausbringt.
Okay, dann wirst du wieder ein bisschen. einen Rückfall haben.
Dann werde ich wahrscheinlich einen kleinen Rückfall haben und dann kann ich mich ja auslassen.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Mots, und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt wieder, wir reden über Zwerge.
Vielen Dank, Horst.
Die Großeltern haben einen Stock tiefer gewohnt und Satellitenfernsehen gehabt und meine Eltern wollten in Ruhe schlafen, deswegen habe ich Sonntag quasi ab 4 Uhr bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich muss jetzt aufstehen, weil sonst verpasse ich was bei den Cartoons. Und wenn, unter der Woche kann man ruhig lange schlafen, weil der Versandmax ist die Schule. Ich habe nicht am Wochenende.
Ja, ich habe damals die Ausrede gehabt, weil die sprechen ja eh alle Englisch, da lerne ich wenigstens was.
Ach so, nein, das ist
ein Sechsjähriger und ich habe nichts verstanden.
Wobei, das finde ich aber echt nicht so dumm, wenn du Englisch im Fernsehen hast als Kind, weil dann überhaupt dich an die Sprache gewöhnst.
Genau, ich bin schon gespannt, wie das bei uns sein wird, weil wir schauen jetzt eigentlich nur noch englische Serien.
Und dein Kind noch Deutsch lernt.
Und das Kind, das wird nachher sowieso, also erstens mal gibt es keinen normalen Fernseher und wird also, so wie wir Fernsehen geschaut haben, höchstens am Handy-Fernsehen schauen. Und dann, weiß ich nicht, was die da schauen wird, aber bis dahin befürchte ich fast, dass sie über das Handy wahrscheinlich so.
Das ist schon eine ganz andere Sozialisierung, wenn man von uns aus geht, Falcon Crest in voll Deutsch-Synchro oder irgendwelchen Schrottprogrammen. Ja, genau. Ist das schon was anderes als jetzt?
Nein, wir lernen schon mehr.
Ist schon gut.
Abschied und Inhaltsverzeichnis?
Abschied und Inhaltsverzeichnis.
Oder mag noch jemand was sagen?
Ja, ich mag noch was sagen. Ich erzähle noch, weil das habe ich ja nur vorher eingeschafft. Ich habe ja Serien geschaut.
Ah, ja, genau. Gregor-Serien.
Genau, ja, mein kleiner Bericht aus England, weil ich schaue ja gern englische Serien. Ja, ich habe schon beim Spielding ein bisschen aufgenommen.
Ach so, okay.
Ja, genau. Das werde ich dann irgendwie Crossover schneiden. Und was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir einerseits Black Books angeschaut. Das ist eine Serie, eine Sitcom. Die ist, glaube ich, nicht so lange her, dass die rausgekommen ist.
Was hast du mit dem aus Irland? Mit dem
Buch? Ja, genau. Also im Grunde geht es darum, ein junger irischer Typ hat einen Buchladen, ist ein Irre und ist betrunken und unfreundlich zu seinen Gästen. Ich meine, was soll man mehr erzählen? Das funktioniert schon mal. Towers habe ich übrigens jetzt begonnen, fast fertig zu schauen. Ich habe es vorletzte Woche begonnen. Das ist eine Spitzenserie mit John Cleese über ein Hotel, wo der John Cleese den Rezeptionisten spielt. Ich habe mir die Serie jetzt besorgt und habe sie nachgeschaut, weil ich Monty Python mag ich ja sehr gerne, John Cleese besonders gerne.
Aber das hast du bis jetzt, hast du einen alten Fawlty Towers Bildungslücke gehabt.
Ja, voll. Ich habe das nachgeschaut. Das ist grandios. Ich meine, manchmal lacht man schon deswegen, weil man die Schauspieler darin so gerne hat und weniger wegen den guten Scherzen, weil die sind teilweise auch so zwischen Stehgreiftheater und haut drauf.
Voll aber die blonde Schauspielerin ist eine Frau, also die war kurz für ihn verheiratet dann mit John
Cleese. Wirklich, war?
Ja, die Molly oder wie heißt die hübsche.
Witzig, das wusste ich nicht.
Und dann aber wieder geschieden.
Ja, also es gibt ja auch anscheinend so eine kleine Doku, die muss man auch besorgen, wo John Cleese und die Schauspieler erzählen, dass es dieses Hotel ja wirklich gegeben hat. Dass Monty Python mal in ihrer frühen Phase in einem Hotel war, wo die Leute genauso unfreundlich waren wie in der Serie. Und die interviewen sie dann auch, die Originalleute. Also es ist ziemlich gut, ziemlich gut. Eine Serie habe ich geschaut, die ist ein bisschen älter. Die schlägt so ein bisschen in Richtung Little Britain. Little Britain habe ich auch eine Zeit lang gerne geschaut, aber nur die ersten 3 Staffeln, dann wurde es mir irgendwie, die haben sich halt immer wiederholt. Wir haben schon versucht, was Neues zu machen, aber ja. Da gab es damals zu ungefähr gleichen Zeit, das war muss 95 gewesen sein, eine Serie, die hat sich genannt The League of Gentlemen. Hat nichts zu tun mit den
League.
Hat nichts mit dem Film zu tun, nichts mit dem Comic zu tun.
Gewöhnliche Gentlemen sozusagen.
Allzu gewöhnlich. Und geht über ein kleines englisches Dorf und ihre skurrilen Charakteren und ist zwar auch auf Sketch-Basis, aber hat auch eine weiter laufende Handlung und es ist schön schwarz, sehr schön. Also einer meiner Lieblings-Side-Stories handelt über ein Souvenirverkaufsbärchen, das einen Shop führt, so einen Souvenirs-Shop und die dann immer so heimlich Leute beiseite räumt, weil sie nicht aus dem Dorf sind und das macht ihnen Angst. Also ist ganz gut, ganz gut. Und diese Truppe hat jetzt eine relativ neue Serie, ich glaube, die ist seit 2009, die nennt sich Psychoville und die dürfte düsteren Parts der letzten Serie herausgenommen haben und die weiterspinnen. Also da geht es wirklich Die nehmen einfach das Horror-Genre ein bisschen auf die, auf die Schaufel und das müsst ihr mal schauen. Genau. Das waren so meine zwei Cents. Eigentlich wollte ich ja auch noch eine Reihe einführen, nämlich Command Line Love, wo ich die schönsten Kommandozeilen habe. Okay. Aber das mache ich das nächste Mal. Das ist übrigens eine
was
geklaute
sagst du
Schiene.
Also Command Line Love, wirklich übernördig. Oder?
Ja, ich muss ja fairerweise sagen, geklaut aus dem Ubuntu UK Podcast irgendwie. Die haben das schon dort eingeführt. Und ja, ich werde das nächste Mal über gute Software erzählen aus dem Bereich. Ja. Aber das war's.
Eben noch zwei Kurzmeldungen. Ja, also das eine, es gibt schon wieder ein Humble Bundle, ein neues Introversion Bundle.
Hast du es dir gekauft?
Nein, also ich habe es noch nicht gekauft. Das Kernspiel, das Darwinia, habe ich mir damals gekauft, wie es rausgekommen ist. Das habe ich damals aus England importieren müssen, damit es überhaupt kriegt bei uns. Und das ist auf jeden Fall spielenswert und kaufenswert. Aber das ist inzwischen ein bisschen inflationär, möchte ich fast sagen, das Humble Bundle. Wir müssen jedes Monat das rausklatschen, kann ich das ja ein tolles Spiel.
Ich habe es jetzt auch einmal auslassen.
Das andere, ganz brandaktuell, auf Twitter wird gerade gerantet über eine Veranstaltung von der Quintessenz, die sicher interessant gewesen war, die ist jetzt gerade abgelaufen eigentlich, also zu spät. Da geht es um das neue Sicherheitspolizeigesetz ging's und das wurde heute in der Früh im RSS-Feed und so angekündigt, gestern am Abend, angeblich auf Twitter oder so. Mhm. Und jetzt ist die Auflösung inzwischen ganz brandaktuell reingekommen. Das ist, weil der Vortragende noch nicht ganz sicher war, ob er krank ist oder gesund. Also ist jetzt doch gesund gewesen, deswegen war es. Deswegen ist das jetzt so ratzfatz kurzfristig gegangen. Aber was ich so auf Twitter mitbekommen habe, ist das durchaus üblich, dass man sich bei den Quintessenz-Veranstaltungen in der Früh den RSS-Feed anschauen sollte, um zu wissen, ob am Abend was ist.
Blitzaktion.
Blitzaktion, ja.
Für mich eigentlich kein Problem. Ich bin ja eigentlich fast ums Eck vom Museumsquartier.
Und gehst du brav Quintessenz-Veranstaltungen?
Quintessenz war ich jetzt schon lange nicht mehr. Die machen ja auch jedes Jahr diese Big Brother Awards.
Genau, die waren im Rabenhof.
Also pass auf,
ist sehr, sehr sehenswert.
Ja. Der Chris schämt sich und gelobt Besserung, sonst wird er bestraft. Von der Maria H. Oder Mariah.
Oder Mariah,
ja. Mariah, ja, genau.
Jetzt Mariah ausgeben, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich,
wahrscheinlich. Ja, ich rede es euch auch schon zur Zeit. Sehr gut.
Wir degenerieren jetzt zum Twitter-Vorlese-Podcast.
Sehr gut.
Ich habe schon neue Ideen. Wir lesen Straßenschilder vor und dann wir lesen Telefonbuch.
Naja, ja, oder deinen handgemachten RSS-Feed.
Tweets aus der Umgebung, genau. Also Location-Based Tweets.
Okay, genau.
Falls wir mal zu Mainstream werden mit den Zwergengesprächen, kommt dann.
Ja, schön war's.
Herr Leira sagt, es zieht sich über Jahrzehnte. Kein Einzelfall.
Ich komme so richtig
rein. Auch ein Klassiker. Gut, es zieht sich über Jahrzehnte.
Ja, ich würde sagen, machen wir das Inhaltsverzeichnis.
Ja, machen wir das Inhaltsverzeichnis. Dann drehe ich jetzt mal ab, oder?
Wir verabschieden uns vielleicht noch ganz lieb von dir.
Ja, genau.
Und danke fürs
Zuhören. Danke Martin.
Danke
Mods.
Danke Mods.
Ja, also, danke Horst.
Danke Gregor. Wir sind ja praktisch jetzt schon Gleichstand. Demnächst sind wir in der Minderheit, weil wir so viele Gäste haben werden im Biertaucher Podcast. Und wir werden dann überhaupt nur noch moderieren und sagen, den schneiden wir raus und den lassen wir ein bisschen länger reden.
Genau. Also, ich werde mir dann eine Mikroangel kaufen, wenn ich das in die Massen reinhalte.
Und ab und zu tun wir dann so
beim Christkindlmarkt
und stecken mit der Angel.
Ja, bitte. Okay, tschüss Leute.